Und dieses Rahmenabkommen will wirklich, also schafft wirklich die Demokratie, so wie wir sie kennen, ab. Und das will Ihnen niemand sagen.
Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. Regula Stempfli, Politologin und Historikerin, äußert sich zur Entwicklung der Europäischen Union, zu ihrer deutschen Staatsbürgerschaft und zu Hasswellen, die von Männern ausgehen, die sich als Frauen identifizieren. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions, Reichmuth & Co. Privatbankiers und Valitas.
Regula Stempfli, Sie haben lange in Brüssel gelebt, dem Herz der Europäischen Union. Was ist das größte Missverständnis der Schweiz über die EU?
Es gibt eigentlich zwei Missverständnisse. Das größte Missverständnis der Schweiz über die EU ist, als ich in Brüssel war, dass es wirklich so ein bürokratischer Moloch ist und dass Brüssel keine lebenswerte Stadt ist. Und es ist eine sehr lebenswerte Stadt. Und ich habe extra gesagt, dass das das größte Missverständnis war, als ich dort war. Weil ich war zu einer Zeit da bis 2012, also von 1994 bis 2012, 1992 begann, also als die Europäische Union quasi mit dem politischen Willen zusammengewachsen ist, mit einem politischen Willen, der die Wirtschaft als Vehikel gebraucht hat, also den Binnenmarkt als Vehikel gebraucht hat, um eben politisch einander auch näher zu kommen. Und das war das, und das hat sich eben verändert, spätestens nach der globalen Finanzkrise und der Dominanz von Deutschland gegenüber der europäischen, also nicht gegenüber, innerhalb der Europäischen Union. Die globale Finanzkrise hat alle westlichen demokratischen Länder zu staatskapitalistischen Verwaltungsländern gemacht, also eine kurze Zeit, oder? Also diese Bankenrettungen. Und insofern würde ich jetzt sagen, dass die EU auch quasi ein Bürokratiemonster ist oder ein staatskapitalistischer Verwaltungsrat, der versucht, die digitale Disruption aufzuhalten. Mhm. Das wäre jetzt kein Vorurteil mehr, sondern das ist eben die Analyse. Aber es ist wirklich historisch zu betrachten, dass von 92 bis zur Finanzkrise 2009 und dann vor allem, wie sich's gezeigt hat mit der Digitalisierung, was richtig reingehauen hat mit Facebook, also so Social Media 2011, 2012, zeigt sich, dass diese technische Disruption gerade in der EU eben unter deutscher Hegemonialstellung zu einem Ordnungs- und Verwaltungsapparat gewachsen ist, was eigentlich der Mentalität der Europäischen Union, also vor allem der politischen Kultur der Europäischen Union widersprochen hat, obwohl natürlich die Franzosen, also Frankreich, die EU unter französischer Herrschaft auch sehr quasi zentralistisch waren. Aber sie waren noch politischer.
Reden wir über das neue Vertragspaket zwischen der Schweiz und der EU. Was ist davon zu halten? Also das wurde ja kürzlich publiziert und die Befürworter sagen, das ist der große Durchbruch, das ist absolut nötig und die Gegner sehen das Ende der Schweizer Demokratie. Wie sehen Sie das?
Es ist weder noch, also ich sehe es eben staatsrechtlich als was ganz Neues und die meisten Menschen merken noch nicht, dass quasi das Schweiz-EU-Abkommen wie ein Mustervertrag ist für die neue Art zu regieren. Und das fand ich spannend. Also wir haben, wir haben wirklich ein tolles Timing gemacht, das also mit dem Schweizer Monat und dass wir Europa thematisiert haben. Am Montag kam das raus, am Freitag war die große Pressekonferenz mit Bundesrat Gassis. Und da muss ich nur ganz kurz ausholen, weil das EU-Schweiz Abkommen, Paket oder Gesetze, also sie haben ja auch noch gar nicht richtig einen Begriff, wie das Ding genannt werden soll.
Oder? Gut, das ist ja schon die politische Diskussion, genau. Oder? Ob das jetzt bilaterale 3 oder Rahmenabkommen 2.0
ist. Genau, also bilaterale 3 ist es definitiv nicht. Weil, also bilaterale 1 und 2, das waren Paketlösungen. Mhm. Das waren ganz klare Freihandelsabkommen, einfach mit institutionellen Austauschmöglichkeiten, aber es gab keine Hierarchie. Also es gab kein quasi Schlussgericht oder also die EU hatte nicht mehr Gewicht als die Schweiz. Also da müssen wir schon ganz klar, also staatsrechtlich ist absolut klar, das ist nicht bilaterale drei. Ich wäre ja natürlich für die bilateralen drei gewesen. Also was haben wir jetzt vorliegen? Wir haben ein über 1800-seitiges Rahmenprogramm. Und das ist echt wie ein Primeur, also wie ein Paradebeispiel, wie die europäische Antwort ist auf die Digitalisierung. Weil es sind nicht mehr politische Lösungen, sondern es sind wahnsinnig viel verwaltungstechnische Lösungen. Deshalb ist ja auch 1800 Seiten. Das ist mal ganz, das zeigt sich eindeutig. Es ist eben, das sind verwaltungstechnische, detailliert, juristisch, justizipiert. Diabel, bla bla bla. Also es sind keine politischen Pakete, sondern es sind echt Verwaltungspakete, zwischen zwei Verwaltungen auch ausgehandelt. Deshalb 1800 Seiten ist so typisch, erstens. Und zweitens kommt dann die Antwort von Deutschland und der EU auf die digitale Krise. Also die Disruption, die fehlende Öffentlichkeit oder die fragmentierte Öffentlichkeit und die Verwaltung ist Justizapparat, Meldestellen oder quasi im schweizerisch-europäischen Rahmenabkommen, das jetzt vorliegt, ist der Entscheid, dass der Europäische Gerichtshof letztlich das Sagen hat bei Konfliktfällen. Und was auch viel zu wenig diskutiert wird, ist, dass die Gewerkschaften haben ja flankierende Maßnahmen wieder durchgebracht, behaupten sie. Also ich war voll bei den Verhandlungen damals mit den flankierenden Maßnahmen für bei die bilateralen Eins. Oder? Also unter Bodenmann, Peter Bodenmann, SP-Präsident und André Dagge, also zwei, André Dagge ist leider verstorben, Barbara Geiser war damals Frauensekretärin, ich finde, so Namen dürfen wir durchaus auch erwähnen, weil das ganz wichtige Akteure waren. Die haben sehr klug den Binnenmarkt, die Wirtschaftsunion mit einer sozialen Maßnahme abgefedert. Deshalb geht es der Schweiz auch so gut. Deshalb haben wir hohe Löhne. Deshalb haben wir auch die Personenfreizügigkeit mehr oder weniger verkraftet. Weil das ist ja die Migration innerhalb von der EU, hat ja den Mittelstand total verarmt. Die Arbeitsplätze, also den Wettbewerb der unteren Arbeitsstellen massiv erhöht und auch den Wettbewerb der Globish Elite, also der globalen Elite.
Aber sind die flankierenden Maßnahmen nicht auch irgendwie ein bisschen technokratische?
Nein, ich finde die Lohn. Es ist einfach, also da werden wir uns nicht einig. Das ist ganz klar eine sozialdemokratische Position, die ich hier verteidige. Und ich finde es vor allem eine sozialdemokratische Position, weil die Demokratie die unteren, also gut verdienende untere und mittlere Schichten braucht. Wenn sie ein System haben von einer Globish Elite und einer massenmigrationsglobalisierten Gesellschaft, die keine Standards verlangt, punkto Ausbildung, punkto Mindestlohn, punkto Lohnversicherungen, dann haben sie eben den Schlamassel, den sie jetzt in Deutschland sehen, und sie haben die Vergleichszahlen zur Schweiz. Also da müssen sie selbst als sehr kapitalistisch orientierter Unternehmer oder liberal orientierter Mensch, müssen Sie da sagen. Das ist eine der intelligentesten Schachzüge, der übrigens aus dem 19. Jahrhundert schafft, oder? Sie liberalisieren Kapital, Waren, Dienstleistungen und Personen. Das sind diese vier Freiheiten. Und Kapital und Waren geht einfach. Da finde ich auch die Zölle, die möglichst abschaffen. Bei den Dienstleistungen ein Riesenproblem, oder? Weil wir da die Bildung, die Pflege, also weil wir da mit Menschen, also es geht da um Menschen und es geht um demokratische Grundsätze, die in unserer Demokratie über 100 von Jahren erkämpft wurden, auch Lohngleichheit. Und das Letzte eben, also Dienstleistung ist schon ein Problem, aber die Personenfreizügigkeit ist ein Riesenproblem für westliche Demokratien, weil sie quasi den Zusammenhalt, den politischen, kulturellen und sozialökonomischen Zusammenhalt, den Demokratien immer brauchen, wollen sie gut funktionieren, außer Hebelchef. Nur noch ein Satz zu diesem Rahmenabkommen zu diesem EU-Schweiz neues digitales Monstrum. Das ist die Antwort der überforderten Politiker auf die Digitalisierung und die globale Finanzkrise und globisch oder auch auf Trump, weil sie keine politischen Lösungen mehr wollen. Oder? Das ist, wenn wir Wahlen haben, dann ist selbst in Deutschland haben wir, ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft auch, in Deutschland haben wir eindeutig rechts gewählt, aber keine rechte Regierung gekriegt. Die können wir ja wieder wählen nach 4 Jahren. Also aber ich sage immer, mit der AfD ist klar, die AfD ist unwählbar, weil es wirklich Nazis sind noch. Das ist aber nicht Trump und das ist auch nicht Giorgia Meloni. Und da könnte die AfD selber aufräumen in den eigenen Reihen, weil Deutschland immer Nationalsozialisten hatten, Neonazi, also ganz klassische Hardcore-Idioten, die wirklich verboten werden sollen, die können, also das war das Problem, das ist überhaupt das Problem in Deutschland. Aber was wir jetzt haben mit diesem Rahmenabkommen, das ist quasi das Paradeabkommen, das die EU auch für sich und ihre Mitgliedsländer stellt, nämlich ein deutsches Verständnis von quasi klassischen Bismarckschen Ordnungs-, Verwaltungs- und Regulierungsstaat. Und das ist mir erst aufgefallen, eben genau, also und dieses Abkommen zeigt alles, weshalb.
Weil also das ist so eigentlich die Blaupause für die ganze EU.
Aha. Ja, das ist die Blaupause für die ganze EU, weil sie Angst haben vor dem Volk, oder? Also in der Europäischen Union, also nicht alle Länder gleich.
Aber ist es nicht ein bisschen komisch, dass man das...
Aber die Deutschen haben wahnsinnig Angst vor der direkten Demokratie. Die Eben. Deutschen wollen keine Politik, sie wollen eine...
Also sie wollen verwaltet werden.
Ja, aber, und zwar zum Guten. Oder? Also yeah, ich möchte wirklich nicht sagen, also es sind nicht alles Politikerinnen oder Politiker, die nur das Böse, wollen, die uns kontrollieren wollen oder typisch deutsch und so. Nee, es geht gerade auch die Urangst, also die Urerfahrung und eben Deutschland ist wahnsinnig dominant in der Europäischen Union. Ich bin ja immer noch beschäftigt als externe Beraterin und auch Expertin für die Europäische Kommission in Wissenschaftsfragen. Und das ist jetzt, und das ist mir erst aufgefallen, als ich dieses Monstrum gesehen habe von über 1800 Zeit.
Aber ist es nicht ein bisschen seltsam, dass man das quasi austestet mit einem Partner wie der Schweiz, die so eine starke direkte Demokratie hat?
Nein, im Gegenteil. Es geht ja eigentlich darum, und das ist mir einfach erst aufgefallen, nachdem ich mich jetzt mit den 1800 Seiten beschäftigt habe. Im Gegenteil, es geht ja darum, die direkte Demokratie, dieses unbeherrschbare Volk durch Referenden zu bändigen. Und mit wem könnte man das am besten probieren? Das heißt mit der Schweiz. Oder die Mechanismen, die im Rahmenabkommen oder in den neuen EU-Schweiz-Gesetzen definiert sind ganz klar, geht es um die Regulierung des Volkswillens. Weil es gibt verschiedene Stufen, oder sagen die Experten immer. Aber am Schluss ist es ganz klar, dass der Europäische Gerichtshof entscheidet und bindend ist. Und es ist auch die automatische Rechtsübernahme. Jetzt können Sie sagen, ja, also seien Sie doch nicht so naiv, Frau Sternpfli, wir hatten ja schon jetzt jahrelang sogenannter autonomer Nachvollzug. Aber ich habe 2 Beispiele. Wir hätten nie über das Burka-Verbot abstimmen können. Und wir hätten nie über die 13. AHV abstimmen können, innerhalb der geltenden EU-Regeln. Also das wäre dann zum Konflikt gekommen. Ganz sicher beim Burka-Verbot, oder? Ja, ja. Weil ich habe auch da argumentiert, das hätte man eigentlich nicht zur Abstimmung bringen dürfen, weil das ist quasi nicht so Einheit der Materie und bla bla bla. Aber da sage ich natürlich immer, wenn ich als Stimmbürgerin und Wählerin vor der Frage stehe, ich fand die Initiative blöd, aber wenn ich Ja oder Nein sagen muss zu einem Burka-Verbot, ja, sehr verehrte Damen und Herren, das ist ja selbstverständlich, dass ich Ja sage. Ich wäre ja wirklich völlig bescheuert, wenn ich gerade in der Schweiz, wo das Frauenstimm- und Wahlrecht erst 1971, da war ich schon geboren, eingeführt wird, also quasi einen Gender-Apartheid-Staat hat, und wenn ich einen Wahlzettel habe und nicht Ja oder Nein, und Ja und Nein, mache ich ein Ja. 13. AHV ist auch so etwas, weil das tangiert eigentlich die Personenfreizügigkeit und die sozialstaatlichen Übereinkommen, die auch im Rahmen, also die auch technisch in diesem Rahmenabkommen definiert sind. Und ich habe extra diese zwei Beispiele genommen, weil es auch so zeigt, wie divers ja die Schweiz ist, oder? Auf der einen, wir haben auch Gentech-Moratorium, genau. Also wir haben ganz linke Vorschläge, die beim Volk eine Mehrheit finden, und wir haben auch ganz rechte Vorschläge. Und das ist ja immer wieder ein gutes Check-up für die Regierung und eben auch für die Verwaltung. Das ist ein Realitätsbezug. Und dieses Rahmenabkommen schafft wirklich die Demokratie, so wie wir sie kennen, ab. Und das will Ihnen niemand sagen.
Ich würde gerne noch auf Ihren eigenen Werdegang zu sprechen kommen. Sie sind ja eigentlich ursprünglich oder im Grunde Pro-Europäerin.
Sehr. Sozialdemokratin bin ich nicht. Ich war immer sehr nah der Sozialdemokratie.
Aber trotzdem sind Sie jetzt relativ EU-kritisch, sage ich jetzt mal.
Ja.
Wie ist es dazu gekommen?
Ja, weil ich eben so tolle Europäerin bin. Nicht die EU, also nicht ich habe mich gewandelt, sondern die Europäische Union ist eben im Zuge der historischen Entwicklung mit der Osterweiterung, dann mit der globalen Finanzkrise, mit der Dominanz von Deutschland innerhalb der Europäischen Unionsstaaten, mit Covid, also der Pandemie und den getroffenen Maßnahmen, hat sich die Europäische Union zu etwas gewaltet, das keine politische Union mehr ist, sondern tatsächlich so eine globalisierte Freihandels- und Binnenmarktzone, die die globalen Eliten verbindet, den Warenverkehr, den Kapitalverkehr gut managt, aber auf dem Dienstleistung- und Personenverkehr völlig versagt, wie im 19. Jahrhundert, oder? Also wir haben die schlimmste Form des Kapitalismus. Also wir haben einen die Europäische Union als staatskapitalistische Organisation, eben wenn man Regierungen wählt, die der Europäischen Union nicht in den Kram passen, das ist ein politischer Entscheid. Das ist nicht ein wirtschaftlicher Entscheid. Und die EU hat sich so gewandelt, dass quasi nur noch zugunsten des Systems, nicht nur noch, aber zu einem größeren, viel größeren Teil zugunsten des Systems, statt dem politischen Tanz zwischen Menschen, Wahlen und Werten, dass diese öffentliche Diskussion eben über Werte, welche Waren brauchen wir, welche sozialen Absicherungen, welche Migration brauchen wir, dass diese politischen Diskussionen, die werden ausgehebelt zugunsten einer automatisierten verwaltungspolitischen Aktes, der dann auch noch quasi im digitalen Raum auch noch überstülpt wird, oder? Dann haben wir plötzlich Meldestellen für all die Nicht-Demokraten, oder? Also die sich nicht daran halten an den Konsens, whatever the Konsens ist, oder? Dann haben wir Sanktionsmaßnahmen, also die immer wieder diskutiert werden gegenüber Ungarn, oder? Also so schwierig Ungarn ist. Aber mein Argument ist tatsächlich, Leute, wir sind westliche Demokratien. Da entscheidet die Politik und da entscheidet nicht die Verwaltung gemeinsam mit dem Staatskapital oder mit dem Kapitalismus.
Was wäre denn Ihre Alternative? Sie plädieren in Ihrem Essay ja für eine Verschweizerung Europas.
Ja, genau. Also,
was ist damit gemeint?
Also wir brauchen wieder mehr föderale Rechte. Also es geht nicht anders, eben die EU, sie haben ja ein perfektes Bild, Titelbild vom Schweizer Monat gewählt, oder? Also wir wollen Plastik verbieten. Ich wäre schon längst dafür, also ich habe schon in den 90er Jahren lobbyiert, für Plastik zu verbieten, damit es eingeschränkt wird, oder? Aber das ist das da, also die Flaschen, das ist eine die Flaschendeckel. Die hat die Industrie, die Getränkeindustrie mit Millionen belastet, mit der Umrüstung. Und ich finde Plastik gut, aber ich finde, also wir haben ja überall sonst Mikroplastik, also bei der Pharma, mit der Verpackung der Kosmetikindustrie, und die Verpackungsindustrie ist einfach viel, viel, viel geiler im Lobbyieren, oder? Und die ist man nicht angegangen, oder? Man hat sich auch nicht angelegt mit Amazon, mit der Internalisierung externer Kosten und, oder? Also, ich plädiere dafür, für die Verschweizerung Europas. Das heißt, wir bauen wieder den Föderalismus ein. Es gibt keine Paketlösungen von Stockholm nach Palermo. Punkt. Ist einfach so. Das ist das Schweizer Modell. Der schweizerische Föderalismus wirkt sich enorm. Das sieht man hier in Zürich nicht, natürlich, weil die Stadt Zürich würde eigentlich die ganze Schweiz unter Zürcher Herrschaft bringen wollen. Geht gar nicht. Also Föderalismus ist wichtig. Mehrsprachigkeit, das bedeutet eben auch unterschiedliche politische Lösungen. Dann die direkte Demokratie, Referendum habe ich ja eingeführt mit der Europäischen Bürgerinitiative und European Citizen Initiative. 1 Million europäische Bürger und Bürgerinnen können ein gemeinsames Anliegen für die Kommission stellen. Und die Kommission muss sich einfach dazu stellen, das kommt dann nicht zur Abstimmung. Aber das wäre
eine sehr rudimentäre Form von
Ja, aber immerhin so viel, hat das Mäuschen gesagt, als es ins Meer gepinkelt hat. Also manchmal muss man... ich finde die European Citizen Initiative, wenn sie von den progressiven Kräften besser bewirtschaftet würde und nicht im Sinne von einer digitalen Auflösung und Sprechaktpolitik, wie wir es haben bei den Linken und den Grünen, dann wäre das ein super Instrument. Also so ist die Privatisierung des Wassers, wurde so verhindert, weil Michel Barnier, und das war 2015, 2016, haben wir also quasi mit einer European Citizen Initiative, dass wir das Thema der Privatisierung des Wassers innerhalb von Brüssel thematisiert haben. Das wäre die Verschweizerung Europas, auch die Gemeindestärke oder vor Ort, oder? Also all, damit die Werte und die Menschen mitgenommen werden in die Moderne, in die digitale Moderne, damit wir immer wieder Check-ups haben zwischen Fiktion und Fakt. Also ein Realitätsbezug. Das wäre so wichtig, weil tatsächlich ist es so, wenn die Verwaltung, das haben wir in der Pandemie gesehen, deshalb wirkt die nach. Wir haben in der Pandemie in allen Regierungen, außer in Schweden, den Realitätsbezug der Menschen überhaupt nicht mitgenommen, nicht diskutiert. Oder? Also Kinder einzusperren, das war ein Verbrechen. Also die Covid war dann irgendwann klar, also der erste Lockdown brauchen wir uns nicht zu unterhalten, wir hatten keine Ahnung, was ist. Aber die zweiten, dritten, vierten und fünften haben einfach ganz klar gezeigt, das ist ein Virus, der greift vor allem alte Menschen an. Die müssen wir schützen, aber nicht auf Kosten der Kinder und der Jugendlichen, dass wir Generationen wirklich zur Sau machen. Und das geht nicht. Und das zieht sich jetzt weiter, weil das hat den, und ich bin ja die Boomer-Generation, also das ist die Mehrheit, oder? Ich bin ein bisschen ungewöhnlich für eine Boomer-Generation, aber die haben jetzt so das Gefühl, so das Modell der Pandemie, dieses Fürsorgestaates, oder? Also zugunsten des, dieses Modell, das finden gerade die Deutschen. Deshalb sage ich immer, wenn die Deutschen Dominanz, eine Hegemonie haben in der Europäischen Union, das ist Horror. Lass bitte die Italiener dran jetzt im Moment. Giorgia Meloni ist glücklicherweise jetzt zur stärkeren Frau geworden, neben der Ursula von der Leyen. Aber zum Schweiz-EU-Rahmenvertrag, wirklich, schauen Sie das Ding an. Das ist die Blaupause für wie die Europäische Union innerhalb regieren will, weil dort geht es ja direkt, dort gibt es ja keine Ausschüsse bei Widrigkeiten, sondern das geht direkt, der Europäische Gerichtshof entscheidet immer zugunsten des Binnenmarktes und nicht zugunsten der Demokratie. Und das ist wirklich die Blaupause eines neuen Modells. Lesen Sie Frauen, Regula Stempfli, Shoshana Zuboff, Cathy O'Neill oder Amy Webb, wie wir fünf Frauen seit 10 Jahren sagen, die Digitalisierung bringt neue Politikformen hervor. Und das Rahmenprogramm können wir eigentlich Satz für Satz als Staatsrechtlerin, und Sie sind Jurist, glaube ich, oder so.
Ich bin Politologe.
Politologe, als Staatsrechtlerin und Politologe und dann vielleicht noch eine Juristin dabei durchgehen und dann können wir sehen, aha, Jetzt gibt es offensichtlich ein neues Modell der verwalteten Demokratie. Oder wie Angela Merkel hat ja die Demokratie, marktkonforme Demokratie. Wladimir Putin hat gesagt, ja, also wir haben auch eine Demokratie, wir haben ja auch Wahlen. Das ist tatsächlich auch ein Fortschritt, finde ich. Also wir leben wirklich, wir haben viele Fortschritte erreicht. Und er hat es ja gelenkte Demokratie genannt. Und ich finde, die Antwort, die eben die Europäische Union versucht zu finden, oder vor allem Deutschland zu finden, auf die Disruption von Trump, auf die Disruption durch die Digitalisierung, auf die Migrations-, also Personenfreizügigkeitsfrage und Dienstleistungsfrage, versuchen sie so zu antworten, nicht mit einer quasi einem neuen institutionellen, also die Institutionen, die wir haben, ganz anders zu interpretieren, sondern sie wollen noch mehr Staat, noch mehr Verwaltung und Regulierung zugunsten der Menschen für ihr eigenes Wohl. Das vertreten übrigens auch meine Studenten und Studentinnen zum Teil. Also diese Zoomer oder auch meine Kinder, also die Zoomer, die Millennials und die Zoomers, die können diese sehr schnell verletzten Generationen auch, die können sehr viel abgewinnen an einem System, das ihnen die Freiheit nimmt zugunsten einer politisch korrekten Sprachweise, zugunsten von weniger Konflikten, zugunsten des Schwachen, zugunsten des Verletzten. Was ich also auch wichtig finde, aber das hat noch keine Demokratie hervorgebracht. Demokratie bedeutet Streit, bedeutet auch immer und alle 4 Jahre, das ist ja super. Wir können die alle abwählen. Wir können sie auch mit demokratischen Initiativen überhäufen und disruptieren, weil wir vielleicht andere politische Lösungen wollen.
Aber dann ist dieser fürsorgliche Verwaltungsstaat irgendwie auch ein Symptom des Zeitgeists.
Absolut, absolut. Digitalisierung ist radikale Libertät. Also das ist so Elon Musk und Peter Thiel. Und das ist so Transhumanismus, das ist noch mehr Fiktion, aber einfach in die andere Richtung. Das ist natürlich für die Welt auch kein Rezept, vor allem für die westlichen und demokratischen Welten, weil die Thiels und die Musks können perfekt digital verhandeln mit Autokratien und Diktaturen. Mhm. Und die digitalen automatischen Mechanismen haben ja auch die Diktaturen und Autokratien gepusht, oder? Wir brauchen eine politische Antwort. Deshalb plädiere ich für die Verschweizerung Europas, auch für Small is Beautiful. Da bin ich eine ganz alte Linke.
Sie plädieren aber auch für eine Europäisierung der Schweiz.
Ja, im Sinne einfach ich finde, die Schweiz ist ja schon europäisiert. Also die Offenheit, wir haben Personenfreizügigkeit. Und ich finde in der Schweiz eben die Integration von Migranten und Migrantinnen oder quasi mit dem Hintergrund und so, ist fantastisch. Schweizerdeutsch reden hier fast alle. Also Zürichdeutsch, St. Gallen, was auch immer. Also die unterschiedlichsten Dialekte. Wir haben jetzt auch so ein kroatisches Schweizerdeutsch. Also das ist einfach der 27. Kanton oder so. Und ich finde, look, the proof of the pudding lies in the eating. Schauen Sie sich doch die Realität an. Also in der Schweiz, wir klagen zwar auf wahnsinnig hohem Niveau, aber also wenn ich sehe, wie alle Menschen arbeiten, also auch Arbeitsplätze haben und gut verdienen und eine Zukunft sehen in diesem fantastisch schönen Land, dann muss ich sagen, ja, die Europäisierung der Schweiz hat schon lange stattgefunden. Ich bin vor allem auf die Verschweizerung Europas und ich sehe nicht ein, wieso dass ausgerechnet die Intellektuellen und die Verwaltung so immer noch Mitglied der EU werden wollen. Weil sie hat sich ja völlig verändert. Das wäre wie, wenn wir jetzt Mitglied von Ungarn werden wollten, oder? Weil wir so toll finden, weil sich der Ostblock befreit hat, was ja genial war. Oder? Also die ersten paar Regeln hat sich verändert. Dann müssen wir Realitäten in die Hand. Und sich eben auch verändern. Deshalb verändern. Die EU hat sich verändert, ich mich auch, aber definitiv immer noch auf der Seite der Demokratie.
Wo würden Sie sagen, haben Sie sich am meisten verändert? Wo haben Sie Ihre Meinung am stärksten geändert?
All die Slogans, denen ich zur Politik verholfen habe, sind jetzt eben zu Slogans geworden, so zu Hashtags. Also der Hashtag Feminismus ist klar. Ich habe ja immer gesagt, ja, wenn, also ich bin immer Contrarian, also das verbindet mich mit dem Thiel schon ein bisschen. Also ich denke gerne auch gegen mich. Und ich habe immer gesagt, wenn plötzlich die Mehrheit genau das vertritt, was ich so vorgeschlagen habe, dann weiß ich, ui, aufpassen. Irgendwo läuft es jetzt wieder schief. Und ich habe dann immer gesagt, außer im Feminismus kann mir das nicht passieren, weil der ist einfach genial. Mhm. What the? Nein, überhaupt nicht. Wir sehen mit der Auflösung der Welt durch digitale Fiktionen, ist der Feminismus zu einem Markenprodukt der Fiktion verkommen, dass zum Beispiel ausgerechnet Frauen, die das realste, biologischste Dasein verkörpern, durch Mutterschaft, Hormone, durch ganz krasse biologische Weltrealitäten nach Hannah Arendt. Und ausgerechnet die Frauen werden jetzt mit dem Argument für den zugunsten eines Feminismus per Sprech- und Verwaltungsakt wieder unsichtbar gemacht.
Wo zeigt sich das?
Überall, im Selbstbestimmungsgesetz. Also immer wenn biologische Männer sich zu Frauen erklären und dann mit einer Hassarmee auf so Frauen wie ich alles mobilisiert wird. Also Sie können sich nicht vorstellen, Meldestellen, ich wurde überall gemeldet und mit einer Hassarmee auf eine Feministin kommt, die einfach vielleicht wagt, wenn ein Mann auf mich zukommt und sagt, du musst mir Frau sagen und ich sage, ja, muss ich das jetzt? Selbst wenn ich nur das sage, dann verhaftet und ins Gefängnis geworfen werde. Während dem Vergewaltiger dann in Frauengefängnisse Platz nehmen dürfen, dann müssen Sie doch ganz ehrlich sagen, allen hat es ins Hirn geschneit. Also es ist eine völlige, nach Hannah Arendt, ein völliger Weltverlust. Und das ist ein Zeichen, ein Welt- und Wirklichkeitsverlust, ein Wahrheitsbezug, den man in einem politischen, öffentlichen Diskurs miteinander aushandelt, ohne einander zu erschießen. Wenn das nicht mehr möglich ist, das ist dann kein Zeichen totalitärer Systeme. Und das sind die Sprechakte. Und das ist natürlich durch die Digitalisierung gepusht worden, weil in der Algorithmus bevorzugt Extreme, oder? Also Tumblr, Sie sind zu jung, aber es gab früher Tumblr oder QAnon, oder? Also diese Kill All Normies war das Prinzip von den Rechtsextremen und den Linksextremen, oder? Wir töten alles Normale. Und die sind jetzt quasi zum Mainstream in Twitter, Facebook geworden. Also die völlig durchgeknallten Extremen mit Einhörnern und all dem wirklich sehr im Kunstbereich wahnsinnig progressiven Bereich und toll, aber in der politischen Realität absolut totalitär. Wenn Sie Sprechakte verwenden, das war wie in der Pandemie, wenn Sie Sprechakte verwenden, um biologische Realitäten, um eine reale Welt außer Hebel zu setzen, dann sind Sie totalitär. Das ist Hannah Arendt pur. Also besser könnte man das auch nicht sagen. Und ich fand es spannend, wegen der EU, um zu unserem Thema zurückzukommen. Ich habe das erst jetzt in der Vorbereitung dieses Gespräches und eben dieses Timing. Am Freitag werden die 1800 Seiten plus 1890 oder was auch immer, werden die publiziert. Und also ich bin eine Schnellleserin und ich hatte jetzt fünf Tage Zeit, mich damit zu beschäftigen, um zu sehen, aha, welches Staatsverständnis steckt dahinter? Und es steckt ein verwaltungstechnisches, juristisches Staatsverständnis dahinter, ganz wie sich Deutschland entwickelt hat unter Angela Merkel und sich weiterentwickelt unter der Ampelregierung und jetzt Kanzler Merz. Das ist dieses Staatsverständnis, das nicht mehr politisch ist, sondern technokratisch. Und das ist die eine Antwort. Die andere Antwort, die politische Antwort, ist Trump. Also es sind beide nicht ganz angenehm.
Regula Stempfli, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.